Ja, Zeiten des Leidens und der Schwierigkeiten, die können uns dabei helfen, unser Leben auf die Hoffnung auszurichten, die wir in Jesus Christus finden. Und sie geben uns auch eine Möglichkeit, Leiden geben uns auch eine Möglichkeit, von unserer Hoffnung zu reden. Denn wenn Menschen uns leiden sehen und sich wundern, wie wir mit dem Leiden umgehen, dann werden sie sich vielleicht fragen, wie kann er nur mit diesen Herausforderungen fertig werden? Zeiten also des Leidens und der Schwierigkeiten sind auch immer Momente, in denen wir unsere Hoffnung, die in uns wohnt, bekennen und davon reden können. Und dazu möchte uns der Apostel Petrus heute Abend ermutigen. Und ich lese hier aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, und hier die Verse 15b bis 21. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 15b bis 22 oder 21. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten nicht glaubten, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes, und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du mit deinem Heiligen Geist, wie wir es gesungen haben, dass du uns erleuchtest, und wir möchten deinen Sohn Jesus sehen, und ich bitte dich, dass du uns Klarheit schenkst, dass wir deutlicher erkennen können, was du in deinem Wort sagst, und dass wir tiefer erfassen dürfen, wie groß die Liebe ist, die du zu uns hast. Amen. Sprich von deiner Hoffnung, heißt die Predigt. Ich habe 3 Punkte. Sei bereit, von deiner Hoffnung zu reden. Zweitens, kenne die Grundlage deiner Hoffnung. Und drittens, sei dir deiner Hoffnung gewiss. Erstens also, sei bereit, von der Hoffnung zu reden. Nun, es gibt ganz verschiedene Situationen, wo Gläubige nach der Hoffnung gefragt werden, die sie haben. Vielleicht fragt ein Nachbar, ja, wo geht ihr eigentlich immer hin am Sonntagmorgen? Und wieso kommt ihr erst am Sonntagabend wieder? Was tut ihr da den ganzen Sonntag lang? Oder jemand fragt vielleicht, wie kannst du nur so zuversichtlich sein nach dem, was dir passiert ist? In manchen Ländern, da zieht man Gläubige vor Gericht, auch heute noch, und sie sind herausgefordert, zu erklären, was sie glauben. So ging es zum Beispiel dem Apostel Paulus. Seine Ankläger, die kamen von Jerusalem nach Caesarea, wo er eben gefangen genommen worden war, mit einem Anwalt, und sie klagten ihm in Caesarea vor dem Statthalter Felix an. Und Felix fordert nun Paulus auf, erkläre mir, was es mit dieser Anklage wirklich auf sich hat, dass du einer jüdischen Sekte angehören sollst und dass du den Tempel entweiht haben sollst. Was sagst du dazu? Nun, wie gesagt, Paulus der fängt an, sich zu verteidigen, aber er verteidigt sich nur, sondern er kommt ohne Umschweife direkt auf die Auferstehung von Jesus Christus zu reden. Auch später, als dann Felix ihn mit seiner Frau zusammen nochmals anhören will, spricht Paulus vom Glauben über Christus, von Gerechtigkeit, von Enthaltsamkeit und dem zukünftigen Gericht. Paulus spricht also nicht nur, warum er hier angeklagt ist, dass das alles ein Missverständnis ist und dass er eigentlich gar nichts getan hat, sondern er benutzt diese Möglichkeit und spricht von Jesus Christus. Petrus ging es ganz ähnlich. Als er einen Gelähmten geheilt hatte, gab es einen großen Menschenauflauf da in Jerusalem. Und da kommen die Priester, der Hauptmann des Tempels und eine Gruppe von Sadduzäern und die nehmen Petrus und den Apostel Johannes, der auch dabei war, fest. Und nach einer Nacht im Gefängnis, da versammelt sich alles, was Rang und Namen hat und Petrus und Johannes werden vor sie gestellt. Und dann werden auch sie gefragt, durch welche Kraft und welchen Namen habt ihr das alles getan, was hier passiert ist? Und auch Petrus fängt an, freimütig und es heißt vom Heiligen Geist erfüllt, an von der Hoffnung zu reden, die in ihm ist, die den Gelähmten schließlich geheilt hat. Das sind zwei gute Vorbilder, was es bedeutet, alle Zeit und jedermann gegenüber bereit zu sein, von der Hoffnung zu reden, die in uns ist. Dafür gibt es aber eine Voraussetzung. Wir müssen nämlich wissen, ja, was hoffe ich denn eigentlich? Was ist denn diese Hoffnung, die in mir ist? Und Jesus sagt einmal, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Nun, wir reden in der Regel von den Dingen, die uns begeistern. Wenn uns etwas begeistert, müssen wir nicht lange überlegen. Wenn wir FC Basel-Fans sind, dann müssen wir nicht lange, wir müssen keinen Kurs besuchen, wie rede ich über den FC Basel. Das kommt einfach aus uns heraus, wenn wir gefragt werden, wenn man unseren Aufkleber sieht, vielleicht auf dem Auto. Manche Menschen haben ihre Herzen voll von einem Musiker oder einem Schriftsteller, einem Sportler, einem Politiker. Und wenn man sie über diese Menschen fragt, über diese Personen, dann geben sie sofort Auskunft und reden, was sie wissen, müssen sich nicht vorbereiten eigentlich. Wenn jemand dich in einem Tesla sieht und dich fragt, du, wie fährt sich das Auto eigentlich? Dann gehst du nicht beschämt heim und meldest dich an beim Kurs, wie rede ich mit meinem Nachbarn über meinen Tesla? Nein, auch da, du redest, wovon das Herz voll ist. Je mehr wir erfüllt sind von der Hoffnung, und damit ist eben die Liebe und die Gnade von Jesus Christus gemeint, desto leichter fällt es uns, von dem zu reden, was uns am meisten bewegt. Und wenn unser Herz voll sein soll von Jesus, dann müssen wir Jesus eben gut kennen. Das führt uns schon zum zweiten Punkt. Kenne die Grundlage deiner Hoffnung. Nun, wer Kinder in der Sonntagsschule unterrichtet oder selber Kinder hat, der weiß, dass es unter ihnen einige schlaue Exemplare gibt. Sie merken nämlich schon bald, dass es in der Sonntagsschule oder bei der Andacht zu Hause im Prinzip immer um eines geht, nämlich um Jesus. Und so lautet die Antwort auf jede Frage der Lehrperson oder der Eltern: Jesus. Auch wenn es gar nicht passt. Aber Jesus ist immer gut. Der Sonntagsschullehrer oder die Mutter, die freuen sich immer, wenn das Kind einfach Jesus sagt. Und eigentlich ist das ja gar nicht so falsch. Denn Jesus ist tatsächlich das Zentrum der ganzen Bibel. Bereits Adam ist das Vorbild auf Jesus. Die Arche, von der wir hier im Text reden, ist ein Vorbild auf Jesus. Der Sohn Abrahams ist ein Hinweis auf Jesus. Der Tempel mit all seinem Instrumentarium, die Priester, der König David, alles weist auf Jesus hin. Jesus ist die Antwort. Aber doch müssen wir vielleicht etwas mehr verstehen, als nur einfach Jesus, um von unserer Hoffnung reden zu können. Die Hoffnung, für die eben Jesus verantwortlich ist. Nämlich, wie hängt das, was Jesus ist und tut, mit unserer Hoffnung persönlich zusammen? Das führt Petrus hier aus. Er sagt, die Grundlage unserer Hoffnung ist das Leiden, das Sterben, die Auferstehung und die Himmelfahrt von Jesus Christus und die Taufe. Aber der Reihe nach. Petrus sagt hier im Text, denn Jesus hat gelitten. Nun, Jesus hat nicht nur am Kreuz gelitten, sondern schon seine Anfechtungen und seine Prüfungen während seines Lebens erlebte er leidend und als leidender Stellvertreter für uns. Er, der zweite Adam, wurde geprüft und getestet, während er lebte, und das bereits führte ihn in verschiedene Leiden. Und als Höhepunkt seines Leidens tatsächlich wurde er am Kreuz hingerichtet. Er wurde gekreuzigt, er starb unseren Tod. Er hat nicht nur unsere Anfechtungen erlitten, er starb auch unseren Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod, erklärt der Apostel Paulus. Damit wir nicht den ewigen Tod als unseren Lohn einkassieren müssen, hat Jesus das für uns gemacht. Der Gerechte, sagt der Petrus hier, für die Ungerechten. Die Ungerechten können sich niemals von sich aus zur Gerechtigkeit aufschwingen. Jesus bezahlte die Strafe also für unsere Ungerechtigkeiten und schenkt uns seine Gerechtigkeit. Darum wurde er getötet. Er war tot, sein Körper wurde in Grabtücher, in Leichentücher eingewickelt und in ein Felsengrab gelegt. Aber da ist er eben nicht geblieben, sondern er wurde lebendig gemacht durch den Geist, heißt es hier. Das war der Heilige Geist, der Christi Körper nicht nur von den Toten auferweckt hat, sondern ihn auch vollkommen verwandelt hat in einen neuen, unsterblichen Leib. Das ist ja der Unterschied. Ja, es sind ja schon vorher Menschen vom Tod auferstanden. Wie soll jetzt Jesus da irgendwie der Erste sein? Der Unterschied zu allen anderen war, die sind einfach wieder ins Leben zurückgekommen mit ihrem normalen, natürlichen Körper. Aber der Geist Gottes hat den Körper Jesu tatsächlich verändert, unsterblich gemacht. Er hat einen neuen, er war der Erste, der einen neuen Auferstehungsleib gehabt hatte. Und auch das tat er für uns. Die Auferstehung Jesu zeigt uns an, dass auch wir nicht im Tod bleiben, sondern wie er eben auch einen neuen Auferstehungskörper bekommen, wenn er wiederkommt, die Gräber geöffnet werden und Himmel und Erde verwandelt werden. Und dies hilft uns ganz besonders in körperlichen Leiden, in seelischen Nöten. Dann, wenn wir schwer leiden, zu wissen, es wird einmal alles von mir verwandelt werden. Mein Körper, der immer wieder spinnt. Meine Seele mit ihren Macken, mit ihren Schlagseiten und Sündenmustern wird frei werden. Frei werden von Trauer, von Zorn und dieser lästigen Eigenliebe, die uns immer wieder in den Weg kommt zur völligen Gottes- und Nächstenliebe. Und die körperliche Auferstehung Jesu führt dann, wie Petrus es erklärt, zur Himmelfahrt von Jesus. Und die Aussage, dass er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, bedeutet nicht, dass er sich jetzt an der Seite seines Vaters von seinen Strapazen ausruht und ein wenig genießt. Das würden wir tun. Es bedeutet vielmehr, dass sich hier die Verheißung, das Versprechen erfüllt hat, das zum Beispiel im Psalm 2 über Jesus ausgesprochen worden ist, wo Gott der Vater zu seinem Sohn sagt, erbitte mir von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Und der Prophet Daniel, der sieht das voraus in einer Vision und er beschreibt, dass ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam mit einer Wolke des Himmels einer gleich einem Sohn des Menschen und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht und ihm, diesem Sohn des Menschen, wurde Herrschaft und Ehre und Königtum verliehen und alle Völkerstämme und Sprachen dienten ihm und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Dass Jesus jetzt seine Herrschaft ausübt, ist eine vollendete Tatsache und wichtig für unsere Hoffnung. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Darum geht hin. Darum, weil er diese Autorität schon hat, Darum können wir diesen Sieg und diese Königsherrschaft jetzt verkündigen. Und hinter unserem Zeugnis steht eben die Autorität von Jesus Christus. Auch wenn sich das für uns ganz schwach und zittrig anfühlt, das spielt überhaupt keine Rolle. Denn dahinter steht Jesu Autorität, egal wie überzeugend wir vielleicht uns fühlen. Wir werden also ermutigt, wenn wir die Gelegenheit haben, von dieser Hoffnung zu reden, die Jesus Christus durch sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung möglich gemacht hat. Und dazu müssen wir noch etwas wissen, nämlich, wie kommt denn diese Hoffnung eigentlich zu mir? Jesus hat ja damals vor 2000 Jahren irgendetwas gemacht, das Erlösung gebracht hat, aber wie kommt das jetzt zu mir? Und das führt uns zum dritten Punkt. Seid ihr deiner Hoffnung gewiss? Nun, Petrus schweift jetzt plötzlich ein wenig ab hier in den Versen 19 bis 21. Und er spricht plötzlich von Noah und seiner Arche. Lass uns diese Verse noch einmal lesen. Da heißt es, Jesus wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen hindurch gerettet wurden durch das Wasser. Nun, das ist eine der schwer verständlichen Bibelstellen und es gibt etwa 4 oder 5 unterschiedliche Auslegungen dazu. Und ich nenne 2 Auslegungen, die am besten zur Rest der Heiligen Schrift und zur reformatorischen Lehre der Erlösung passen. Die erste Interpretation denkt, die Geister im Gefängnis, von denen hier die Rede ist, das sind die Ungeretteten zur Zeit Noahs. Christus war zur Zeit Noahs durch den Heiligen Geist damals schon anwesend und verkündigte durch Noah, während er eben die Arche gebaut hatte. Er verkündigte damals schon das Evangelium. Noah durch den Geist Christi. Und so war Christus eben damals schon anwesend. Die Ungläubigen aber, die die Predigt hörten, die gehorchten nicht in den Tagen Noahs. Sie waren ungehorsam und darum kamen sie auch um. Und jetzt warten sie in einer Art Gefängnis auf das jüngste Gericht. Das heißt, sie sind eigentlich erst jetzt Geister im Gefängnis. Nun, mehrere Gründe stützen diese Ansicht. Erstens, Petrus nennt Noah in seinem zweiten Brief den Verkündiger der Gerechtigkeit. Offensichtlich hat Noah tatsächlich schon verkündigt damals, als er die Arche gebaut hatte, was eben mit der Verkündigung hier übereinstimmen würde. Das Zweite, Petrus sagt schon im ersten Kapitel, dass der Geist Christi durch die Propheten des Alten Testamentes sprach. Und so könnte es eben auch sein, dass er auch durch Noah als Prophet, auch Noah war eine Art Prophet, dass eben der Geist Christi auch schon damals durch Noah geredet hat. Gott also rettete Noah, was auch der Situation des Petrus hier ähnelt. Christen werden gerettet durch die ganze Not hindurch. Eine verfolgte Minderheit und die haben den Ungläubigen das Evangelium, die gerichtet werden, gepredigt. Bei der zweiten Interpretation nun sind die Geister, die gefallenen Engel, die im Gefängnis sind, das sind eben gefallene Engel, die auf das endgültige Gericht warten. Ihnen wurde von Christus nach seiner Auferstehung der Sieg über die Mächte der Finsternis verkündet. Das heißt, hier geht es nicht um Geister aus der Zeit des Noah, sondern hier geht es gegenwärtig um diejenigen, die Geister waren, als Christus starb. Er ging da ins Totenreich und verkündigte da allen gefallenen Engeln, jetzt habe ich gesiegt am Kreuz. Ich habe den Sieg gebracht über euch, ihr Mächte der Finsternis. Gründe, die diese Ansicht stützen, sind unter anderem fast ausnahmslos überall bezieht sich der Begriff Geister. im Neuen Testament, wenn es in der Mehrzahl steht, auf übernatürliche Wesen und nicht auf Menschen. Und so wäre es auch hier der Fall, wenn nicht ausdrücklich eben vom Geist der Menschen die Rede ist. Und das Zweite, was eben für diese Sicht sprechen würde, ist, dass das Wort Gefängnis an keiner anderen Stelle in der Schrift als Ort der Bestrafung für Menschen nach dem Tod verwendet wird, während es aber sehr wohl für Satan und andere gefallene Engel verwendet wird. Es könnte also auch die zweite Ansicht richtig sein. Nun, welches ist nun die richtige Auslegung? Ich weiß es auch nicht. Aber nachdem ich die diversen Argumente abgewogen habe, verschiedene Kommentare gelesen habe, überzeugt mich letzten Endes die erste Auslegung, da sie meines Erachtens insgesamt besser in den Zusammenhang des Themas Leiden und Gehorsam zu passen scheint. Und dann wechselt Petrus zur Arche, weil er eben schon von diesen Geistern redet, von diesen Ungehorsamen damals, als die Arche gebaut wurde. Dann wechselt Petrus das Thema, er kommt zur Arche. Und er sagt, dass 8 Seelen durch das Wasser hindurch gerettet worden sind. Das Wasser war ja eigentlich das Gericht über die alte Welt. Für Noah und seine Familie war es aber nicht Gericht in dem Sinne, sondern es war der Fluchtweg aus der verdorbenen Welt. Für alle anderen war es Gericht, für Noah war es die Flucht aus der Verdorbenheit der Menschen. Sie wurden gerettet durch dieses Wasser. Das Wasser trennte die Gottlosen von den Gläubigen. Und die Arche war sozusagen das Instrument der Rettung. Alle, die in der Arche waren, die wurden gerettet. Es nützte nichts, die Arche anzusehen. Und es nützte nicht, die Arche zu berühren. Es nützte nicht mal zu glauben, ja, da ist eine Arche und ja doch, da wird mal eine Flut kommen und dann werden alle gerichtet, das glaube ich, doch, doch, das wird schon so sein. Nein, man musste in die Arche hinein. Nur dann wurde man gerettet. Und hier bringt Petrus eben die Taufe ins Spiel, die er einen Antitypus nennt oder eben das Gegenbild. Das Gegenbild rettet auch uns vor dem Gericht, vor der Verdorbenheit des Menschen. Aber wie genau rettet die Taufe uns denn? Nun fragen wir nochmals, was rettet uns denn wirklich vor der Verdorbenheit der Sünde und dem Gericht? Ist es das Wasser der Taufe? Nein, es ist Jesus, der rettet. Sein Leben, sein Sterben, sein Tod, seine Auferstehung. Doch sein Tod und seine Auferstehung nützen uns nichts, wenn wir nicht mit Jesus verbunden werden. Wenn wir nicht, wie bei der Arche, hineingehen. Nur wer hineingeht, ist gerettet. Du kannst glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Du kannst glauben, dass das kommende Gericht auf uns wartet. Aber das wird dich nicht retten. Nur wenn du in Christus hineingehst, wirst du vor dem kommenden Feuer gerettet werden. Und wie gehen wir in Christus hinein? Wie werden wir mit Christus vereint? Wer oder was fügt mich in Christus hinein? Nun, wir können jetzt sagen, das ist der Glaube. Ja, das ist richtig aus unserer Sicht. Aber der Apostel Paulus gibt die wichtigere Antwort, denn er sagt im 1. Korinther 12, denn mit einem Geist sind wir alle in einen Leib hineingetauft worden. Es ist der Heilige Geist, der uns in Christus hineinfügt. Und dieses Hineinfügen beschreibt Paulus mit dem Verb taufen. Das Mittel der Taufe, der echten Taufe, wovon das Wasser nur ein Zeichen ist, das Mittel der Taufe ist der Heilige Geist. Er ist das Instrument, durch das der Gläubige in Jesus Christus hineingetauft wird. An vielen Stellen im Alten und Neuen Testament wird als Symbol für den Geist Gottes eben Wasser verwendet. Denken wir an diese Aussage des Propheten Hesekiel, ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Damit meinte er den Heiligen Geist. Oder denken wir an Jesus selber, der sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendiges Wassers fließen. Und dann sagte Johannes, und das meinte Jesus von dem Geist, den die empfangen würden, die an ihn glauben würden. Also Wasser ist immer das Symbol auch für den Heiligen Geist. Und so ist die Wassertaufe das äußere Zeichen dessen, was der Geist tatsächlich im Gläubigen tut, beziehungsweise ihm verspricht. Die Wassertaufe verspricht etwas. Sie bezeichnet und besiegelt zwei Dinge. Erstens die Vereinigung mit Christus. Wie gesagt, wer in den Namen Christi hineingetauft wird, mit ihm verbunden wird, bezeichnet wird, der drückt aus, dass ihm alles gilt, was Christus für ihn getan hat, weil er eben mit ihm verbunden ist. Mit Christus gestorben, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden. Zweitens symbolisiert die Taufe das Abwaschen, die Reinigung, das Abwaschen der Sünde. Der Heilige Geist ist es, der das Blut Jesu am Gläubigen anwendet und ihn so von aller Sünde reinigt. Und damit einhergeht eben ein gutes Gewissen, das Petrus hier so wichtig ist. Ein gutes Gewissen. Von Gott her ist die Wassertaufe als Zeichen und Siegel des Gnadenbundes, also die Bestätigung, dass die Sünde derer abgewaschen sind, die in Christus eingefügt worden sind durch seinen Geist. Es ist also die Taufe ein Zeichen, eine objektive Zusage von Gott. Von menschlicher Seite her ist die Wassertaufe die Bitte an Gott, nämlich reinige mein Gewissen von aller Schuld und füge mich ein in den Leib deines Sohnes, in die Kirche des lebendigen Gottes. Und der griechische Text hier an dieser Stelle lässt beide Deutungen zu. Aber da das Bundeszeichen des Gnadenbundes eben grundsätzlich davon spricht, was Gott tut, und weniger davon, was der Mensch tut, denke ich, dass die Übersetzung Schlachters und auch die Übersetzung der Neuen Zürcher Bibel treffender ist. Sie beschreiben hier diesen Vers: Die Taufe ist das Zeugnis eines guten Gewissens. Sie bezeugt ein gutes Gewissen. Oder mit der Zürcher Übersetzung: Die Taufe ist die Zusage einer festen Bindung an Gott. Die Taufe also als Zeichen hat eine wichtige Funktion immer wieder in unserem Leben. Sie erinnert uns an Gottes Versprechen. Gerade in der Anfechtung. Sie erinnert mich daran, ich wurde eingefügt in den Leib Christi. Und zwar war das nicht meine Entscheidung. Der Heilige Geist hat sich für mich entschieden. Ich gehöre zur Kirche, weil er es wollte. Und er selber schützt sein Eigentum. Und zweitens, meine Schuld und Sünde ist abgewaschen, so wie das Wasser den Leib, den Körper mit Schmutz, meinen Körper vom Schmutz abwäscht, so hat der Heilige Geist eben durch Jesu Blut auch meine Sünde abgewaschen. Jesus ist meine Arche. Jesus ist meine Arche, in der ich von der Zerstörung und dem Gericht gerettet worden bin. Er hat mich von der verdorbenen Welt abgetrennt durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und ich gehöre jetzt bereits mit ihm zur neuen Welt, die schon bereit ist über dem Wasser und geoffenbart werden wird. Und die Gegner Gottes können mir nichts mehr anhaben. Sie sind dem ewigen Tod geweiht, wie die Geister im Gefängnis, die ebenfalls ungehorsam waren zur Zeit Noahs. Ich aber bin dem Gericht entflohen in Christus, weil die Flut des Gerichts über ihn ergangen ist. Und vereinigt mit ihm durch den Heiligen Geist habe ich bereits jetzt Anteil an dieser herrlichen Auferstehung. Ewiges Leben also ist eine gegenwärtige Realität, das uns niemand mehr nehmen kann. Und mit dieser Gewissheit und dem Glauben, den der Geist Gottes in uns wirkt, sind wir gestärkt und können wir mit ruhigem Gewissen allen und jedem Zeugnis ablegen von dieser starken und unerschütterlichen Hoffnung, die in uns ist. Möge der Herr uns dazu Gelingen schaffen. Amen.